Guten Tag, liebe Zuschauer. Wir melden uns neu formiert, neu aufgestellt aus der Wasserburg, wo Klaus Dieter freundlicherweise neue Sendemöglichkeiten zur Verfügung gestellt hat. Es hat etwas gedauert, wir haben es auch lange nicht gesehen, ich war krank, Klaus Dieter hat einige Reisen unternommen, sodass er auch ortsabwesend war. Nun haben wir uns wieder zusammengefunden und sind der Meinung, wir sind doch nicht entbehrlich für den hiesigen Medienraum und haben gemeinsam beschlossen, wir machen weiter.
Genau.
So, erstmal Klaus Dieter, schön, dass wir uns wiedersehen.
Ja, schön. Und dass wir jetzt Spaß haben, das Neue zu Ideen zu entwickeln, auch ein bisschen den Hintergrund verändert. Und wir werden vielleicht an verschiedenen Hintergründen sein in Zukunft. Aber was wir uns vorgenommen haben, wir wollen aktueller und schneller sein. Ne?
Ja, wir müssen uns eigentlich jede Woche treffen.
Ja, was soll man. Es ist so viel los. Also wir haben es ja jetzt gesagt, also was wir die letzte Zeit nicht behandelt haben, müssen wir jetzt quasi auch abarbeiten nach Zetteln, die wir uns da zusammengestellt haben, weil wir sind einfach so im Hintertreffen mit all unseren Kommentaren und mit all unseren Hoffnungen und mit all unseren Wünschen.
Gut, da würde ich sagen, dann machen wir heute mal eine Sendung. Das, was uns am nahesten liegt oder am nächsten liegt, das ist unser liebes Land, wo wir siedeln und uns wirtschaftlich und gesellschaftlich ausbreiten, nämlich Deutschland. Ich habe freundlicherweise auch mit deiner Hilfe einige Themen,
ja,
die wir einfach mal bereden wollen, unsere Meinung austauschen wollen und den Zuschauer teillassen wollen. Da haben wir als ersten Punkt, unser Freund der Kanzler will jetzt Millionen für linke Organisationen zusätzlich ausgeben. Ist das eine Spätfolge, dass er mithilfe der Linken gewählt wurde? Oder wird er jetzt einseitig? Ich weiß es nicht. Wie siehst du das?
Du kannst dich doch erinnern. Er hatte doch die, vor der Wahl hat er doch die 551 Fragen an die alte Regierung gestellt, was denn jetzt mit den ganzen sogenannten NGOs ist.
Ja, genau.
Wo das Geld hinfließt. Und dann haben sie ja deutlich gesagt, also sowas machen sie nicht mehr.
Wird gestrichen.
Staatlich finanzierter Widerstand in irgendeine Richtung, das kommt nicht in die Tüte. Von diesen 551 Fragen ist überhaupt nichts beantwortet, beziehungsweise die sind unter den Tisch gefallen. Und jetzt kommt raus, dass er im Grunde genommen nicht nur die bisherigen 200 Millionen, die da wohl im Gespräch sind oder im Haushalt sind, sondern das will er noch erhöhen. Das heißt, im Grunde genommen auch da hat der Herr Merz absoluten Wahlbetrug begangen, weil er vor der Wahl das Gegenteil von dem sagt, was er jetzt macht. Ich meine, am schnellsten war es ja mit der Regierung im Grunde genommen kein Rütteln an der Schuldenbremse und gleichzeitig mit der alten Regierung noch eine Billion Schulden jetzt anzukündigen und wahrscheinlich auch zu realisieren, das ist doch im Grunde genommen Ding. Und dann sage ich dir nur aktuell, jetzt habe ich mich immer gefragt, wie geht das denn? Eine Billion, das heißt 500 Millionen für Infrastruktur.
Milliarden,
ja genau, Milliarden. Ich komme ja durcheinander mit den vielen Nullen da. Und 500 Milliarden für Rüstung und Infrastruktur für 500 Milliarden. Und dann haben die eine Billion beschlossen. Und jetzt wollen sie den Haushalt aufstellen und jetzt kommt dieser pausbäckige Finanzchaot,
ja,
der kommt hin und sagt, ich kriege den Haushalt nicht rund, mir fehlen 176 Milliarden, um es rund zu kriegen.
Ich muss dich unterbrechen, bis 29 sollen es wohl über 800 Milliarden sein.
Ist das?
Die laufende Haushalt, also gehen die jetzt schon für einen Fehlbetrag aus heutiger Sicht 25 von über 800 Milliarden aus. Du weißt, was das heißt, wir kommen locker über die Billiarde.
Ja, ist doch ein Bankrottladen. Der fängt doch als Vollbankrottladen an. Und das haben sie auch, die sind ja schon wieder im Stress miteinander, wegen der Richter.
Brückenspaziergänge.
Wegen der Bundeswehr, die haben jetzt beschlossen, dass die Wehrpflicht jetzt, die freiwillige Wehrpflicht, oder ich weiß nicht, den letzten Stand weiß ich nicht genau, aber die haben ja jetzt, da fragt man sich ja, jetzt sag mal, warum hat denn der Gutenberg die Bundeswehr abgeschafft? Was war das denn?
Ja. Das war eine Fehlleistung offensichtlich.
Offensichtlich.
Das war so ein Gigant, und das von der CSU auch noch.
Ja,
das verstehe, wer will.
Aber andererseits muss ich auch sagen, also wenn ich den Merz sehe, das ist aus meiner Sicht der größte Kriegstreiber, den wir bisher als Kanzler hatten. Also sowas, wenn ich mir Willy Brandt anschaue und wenn ich das jetzt...
Selbst an Helmut Schmidt.
Ja, Helmut Schmidt und auch selbst Kohl und selbst Merkel, selbst Scholz. Das hat es ja nicht gegeben. Und der sagt, die Diplomatie ist zu Ende, hat noch nicht einmal mit Putin geredet. Das ist jetzt vorbei, jetzt muss man dem zeigen, wo Bartel den Most holt. Und aufrüsten, aufrüsten, aufrüsten. Und vor allen Dingen jetzt mit den Ukrainern zusammen Kriegsproduktion anfangen, damit man weit in Russland reinschießen kann, bis hinter den Ural. Musst dir mal vorstellen, da sagen die Russen doch sicher, was ist denn den Deutschen los?
Da sollten wir nochmal in einer gesonderten Sendung uns da mal vertiefen, aber gut, dass du das mal angebracht hast. Ich will noch auf den Gedanken, was du am Anfang gesagt hast, nochmal hinaus mit den NGOs. Das ist im Prinzip nichts anderes wie ein politisch-ideologischer Stellvertreterkrieg. Was man selber Angst hat zu sagen, zu fordern oder darzustellen, verlagert man, sourced man aus auf solche sogenannten Nichtregierungsorganisationen, die dann mit staatlicher Unterstützung offiziell gegen den Staat hetzen, teilweise hetzen, ne, und Meinungen vertreten, die sich nicht teilweise auch größtenteils auch nicht in der Bevölkerung widerspiegeln. Ja. Ja, und die übernehmen eine Meinungsführerschaft zusammen mit den öffentlichen Medien, dass man den Eindruck hat, wenn so eine kleine Truppe von 50 Leuten da was verkündet, da würden Millionen hinter ihnen stehen. Dem ist aber nicht so.
Naja gut, das andere muss ich dir sagen, wenn ich das so beobachtet habe, sind diese staatlich finanzierten NGOs in der Lage, ein breites Netzwerk zu repräsentieren. Und diese Demonstrationen, nie wieder ist jetzt. Das war ja erstaunlich mit dieser angeblichen zweiten Wannsee-Konferenz. Da haben sie ja diese ganze Kampagne hochgemacht.
Die wissen nicht, was sie sagen, offensichtlich.
Naja, das
die wissen doch schon, ja.
Das geht für mich, geht das auf das Thema hinaus, dass dahinter steckt, letztendlich die AfD zu verbieten. Die SPD hat ja jetzt gesagt, sie wird Gas geben dafür, dass der Verbotsantrag gegen die AfD behandelt wird. Und das ist im Grunde genommen eine in Thüringen 6%-Partei, will eine 33%.
Demnächst den Bund unter 5.
Ja, und jetzt haben wir noch die nächsten Wochen, haben wir jetzt in Nordrhein-Westfalen.
Da bin ich mal gespannt.
Haben wir Kommunalwahlen und ich sage, die werden sich ihr blaues Wunder erleben, weil die Leute sind auf die Straße gegangen und haben gesagt, nie wieder jetzt AfD verbieten. Aber in Wirklichkeit habe ich mich gefragt, was demonstriert ihr denn für das Verbot? Ihr solltet für eine andere Politik demonstrieren. Die bisherige Regierung und die heutige, die haben bisher nichts angeboten, was den Leuten überzeugend erscheint und deswegen gehen die ins Blau.
Damit haben wir die alte deutsche Urkrankheit. Wir bekämpfen die Folgen, aber nicht die Ursache, warum so etwas sich darstellt. Die Ursache wird komplett ausgeblendet. Bei einer vernünftig rationalen Regierungspolitik wäre die AfD, gibt es immer Sympathisanten für diese Partei, aber nicht über 5-10% maximal, wenn wir überhaupt hinausgekommen. Sie haben sie groß gemacht.
Mit jedem weiteren Schritt, mit jeder weiteren
Fehlleistung. Kampagne, sag eigentlich Fehlleistung.
Mit allen Fehlleistungen treiben Sie die Wähler von den bürgerlichen Parteien weg. Das will keiner mehr. Die ekeln sich quasi vor dieser Politik. Und du siehst ja, die vergangene Regierung, selbst der stellvertretende Kanzler, der hat sich jetzt aus dem Staub gemacht. Ja.
Mir fällt gerade das ein, die haben sich jetzt gestern und heute treffen sich in Würzburg und gehen über eine Brücke. Jetzt mache ich mal eine historische Analogie. Über die Klinikerbrücke, wo man vor 89 gegangen ist, da kam substanziell was raus. Da wurden Menschen ausgetauscht von dem einen System ins andere und wieder zurück. Ne, da gab es ein Ergebnis. Ich weiß nicht, was da in Würzburg rauskommen soll, außer dass sie die Brücke überqueren, wird da wahrscheinlich nicht viel rauskommen, vermutlich.
Also das Witzige ist, diese Brücke, über die wahrscheinlich gehen, habe ich nicht so gelesen, die ähnelt von der Bauweise und von der Art der Prager Brücke.
Ja, so.
Und da erinnere ich mich jetzt an den Prager Fenstersturz.
Genau, der in der Nähe stattgefunden hat oben auf der Burg. Ne? Na gut, wir gehen ins Geschichtliche, soweit wollen wir hier nicht gehen. Lass uns mal einen zweiten Komplex behandeln, der eigentlich jeden Deutschen angeht, unsere ins endemische ausufernde Staatsverschuldung. Wie war die offizielle Parole? Wir haben 2, noch was Millionen Billionen Staatsschulden. Wir beide sagen, das stimmt nicht.
Nee, die neuesten Zahlen und von anerkannten CDU-Wirtschaftswissenschaftlern haben die jetzt ausgerechnet in der Studie, dass wir 19,3 Billionen Gesamtschulden haben. Und da sind die offiziellen und die inoffiziellen und auch die Verpflichtungen für
zukünftige
Renten
Leistungen
und für all das Zeug sind mit eingerechnet. Und das heißt, auch wir sind platt. Wir sind pleite. Und jetzt hast du eben gerade gesagt, was da auf uns zukommt. Und wir hatten offiziell 2,4, glaube ich. Und die zukünftigen Kosten für die Rentenversicherung und Arbeitslosenversicherung sollen bis 2030 auf 45% steigen.
Also ich sage dir eins, ich glaube, es wird noch schneller gehen. Wir kommen mit großen Schritten zu 50%. Und meines Erachtens, und dann, wenn wir die 50% an diesen Leistungen, also Zahlungsverpflichtungen der einzelnen Leute, die arbeiten gehen, erreichen, werden wir einen Effekt haben, den in der Geschichte, kannst du andere Gesellschaften angucken, es wird der Wille erlahmen, wirtschaftlich tätig zu werden.
Das kommt ja noch dazu, wenn du gleichzeitig...
Das ist doch dramatisch.
Wenn du gleichzeitig diese ganzen zukünftigen Verpflichtungen nicht im Griff hast, durch Wachstum oder durch wirtschaftliche Aufschwung, und wir sind ja seit ein paar Jahren jetzt in der Rezession, und gleichzeitig machen diese Menschen da in der Regierung, machen das größte Schuldenpaket aller Zeiten, und diese eine Billion will ja durch Zinsen zurückgezahlt werden. Das heißt, der verfügbare Teil des Haushalts wird immer enger und wahrscheinlich in 5 oder 10 Jahren sind die einfach platt. Dann können sie nur die Druckmaschine in Gang setzen und dann haben wir Inflation, aber in Größenordnung.
Klaus Dieter, dann setzt du aber voraus, dass wir unser jetziges wirtschaftliches Leistungsniveau behalten. Ich gehe aber davon aus, es wird weiter dramatisch sinken. Das heißt, die Verschuldung wird astronomisch schneller laufen als jetzt gedacht, wo jetzt Leute sagen, wir sind etwa 2000, Mitte der 30er Jahre vielleicht bei 45-50%. Ich denke, es wird schneller gehen, weil die Leistung sinkt doch. Ich kann nur sagen, aus meinem Mandantenkreis, und ich kenne ein paar Leute, 90% aller Handwerksbetriebe, die ich kenne, machen dicht, weil die Mitarbeiter nicht gewählt sind, sich diesen Zirkus anzutun, so einen Laden zu führen. Das wird dramatisch werden. Ich sage dir,
eine Übergabe, das
ja, die nächste.
Keine Nachfolge.
Ich sage dir, in 10 Jahren sind wir wieder, spätestens, wenn nicht schon früher, in Wien der DDR, jeder mauert selber, jeder baut seine Fenster selber ein, jeder deckt seine Dächer wieder selber. Viel Spaß, dann sieht es wieder aus wie 89, zwar nicht sofort, aber auf einen historisch überschaubaren Zeitraum. Und du siehst es doch jetzt schon, wenn du durch Thüringen mit offenen Augen fährst und andere Bundesländer, wo ich tätig bin. Die Mittelstädte, so bis 10.000 Einwohner, fangen an und verfallen wieder. In unterschiedlicher Geschwindigkeit. Du siehst, es stehen Häuser leer, es wird nichts mehr dran gemacht. Das ist eine der Konsequenzen.
Ich kann dir nur sagen, ich bin gestern von Kromsdorf, also über die Strecken, da, ja, weil überall Baustellen sind, ja, Kromsdorf nach Weimar gefahren.
Und
da dieses geflickte Stück Straße, da habe ich nur gedacht, da siehst du schon den Zustand der DDR. Da siehst du auch schon,
ja,
eine Einschränkung, da die ist jetzt schon seit 5 Jahren,
ja,
so, wird nicht beseitigt, es wird einfach nichts mehr gemacht. Und in den Nebenstraßen siehst du wieder, wie dieser Abgang da ist. Und was die Frage der Krise angeht, ich meine, wir sind jetzt offiziell bei 3 Millionen Arbeitslosen.
Stimmt nicht.
Und du sagst jetzt...
Stimmt nicht, 6er. Ja. Weil 3 sind versteckt in irgendwelchen Maßnahmen. Die quasi sind aus der Statistik rausgenommen wird mit Steuergeldern. Ich wehre mich auch nicht dagegen, den Leuten an die Beschäftigung zu bringen. Bloß bringt's was. Das ist, also wenn die das jetzt einstellen würden, dann wird's dem Wirtschaftsmarkt überlassen, hätten wir mit einem Schlag offiziell 6 Millionen Arbeitslose.
Ja, aber allein die offiziellen 3 ist ja schon eine Katastrophe.
Jo.
Und das hatten wir schon. Und wir hatten auch die Situation, weiß ich, kurz vor den Entscheidungen, was der Schröder da durchgesetzt hat, denn der
Kranken. Da waren wir ja schon so weit.
Ja, sie sind einfach ideenlos und wir haben keinerlei Konzept und auch die Leute haben, so ist mein Eindruck, die haben keine Hoffnung, dass sich was verbessert.
Sie werfen Trump vor, als Analogie, er würde sich nur mit Nickern umgeben, da ist die alles um den Kopf nicken, jawohl, großer Donald, du machst das richtig. Wir sind doch nicht weit.
Nicker.
Nein, ich meine nicht das, wo afrikanische Bürger bezeichnet wurden, ja, ja, sondern die immer schön den Kopf runter. Ja. Das kennt man. Wie hieß das früher? Die Partei hat immer recht. Ne? Und noch ganz früher war es, wir folgen dir. Ne? Kennen wir irgendwo alles her.
Ich kenne das nur als Speichellecker.
Ja.
Oder so.
Ja. Naja, ich will es nur sagen. Das ist ganz gefährlich. Wenn man sich nur mit Leuten umgibt, die keinen kritischen Verstand haben, ja, dann wird alles Brei. Und das Hauptproblem, was du vorhin angesprochen hast mit der Sozialversicherung, ist ja die Oberbombe, das Rentensystem. Das müsste eigentlich so, wenn du die Wirtschaftsweisen eigentlich hörst, in den nächsten 5 Jahren komplett gegen die Wand fahren. Die fordern sofortige Anhebung des Rentenalters auf 70. Und zweitens, die müssten für die Beamten die Rente angleichen wie das normale Staatsvolk. Knapp 49%. Es gibt nicht als sichtbar, dass der Staatsapparat 75% Rente kriegt. Mit welcher Begründung?
Da gibt's, ich habe ja so eine Untersuchung gelesen von Wissenschaftlern in England, ja, die sie seit Jahren über die Gefahr des Bürgerkrieges unterhalten. Und ich kann, die kommen zu der Einschätzung, also die studieren das ja schon seit Jahren, dass Europa reif ist für Entwicklung hin zu Bürgerkrieg. Und da ist nicht nur vor allen Dingen Spanien und Frankreich gesehen, sondern Deutschland auch. Und wir haben die Situation in Frankreich, die Franzosen werden ja die nächsten Wochen oder so.
Da kracht es jetzt, da geht es richtig los.
Wir hatten die Gelbwesten, wir haben in der Schweiz durch einen Umstand, dass ein junger Mensch verhaftet worden ist und so, gab es jetzt Straßenkämpfe mit Brand und allem drum und dran. Also die Stimmung, das sagt ja fast jeder, die Stimmung kippt. Also gegenwärtig sind die Leute so in Brass, da fehlt nur ein Funke. Irgendwas passiert und schon gehen die Leute auf die Straße und haben die Nase voll.
Ja, das ist das, was ich sage. Du erinnerst dich an arabischen Frühling. Da zündet sich ein Obsthändler an. Eigentlich in so einem großen Land wie Tunesien überhaupt kein Problem, passiert halt. Aber du siehst, was für eine Sprengkraft das hatte. Ja. Und genauso kann es hier in Deutschland in irgendwelchen Ecken losgehen, aus einem, sagen wir, oberflächlichen Ereignis, was nicht richtig eingeschätzt wurde, kann sich ein Flächenbrand entwickeln.
Ja, du siehst ja jetzt gegenwärtig, wenn ich das überlege, wir haben ja doch die große Klamotte da, 10 Jahre, wir schaffen das.
Jawohl.
Ja, und dann diese Lobhudelei im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wie toll das ist. Und dann darf die Frau Merkel am Anfang und die Frau Merkel am Ende sagen, wie toll das ist. Und vielleicht, Fehler habe ich keine gemacht, wir schaffen das. Und wenn du dir gleichzeitig aber anguckst, dass überall jetzt Attentate, Schwierigkeiten sind. Und das letzte war jetzt offensichtlich in Dresden, wo ein amerikanischer Bürger einen Streit in der Straßenbahn da beseitigen wollte und dann im Grunde ein ausländischer Mitbürger ihm die Nase aufgeschlitzt hat. Und da wird jetzt zurzeit richtig heftig in Amerika diskutiert, die auch sagen, die Deutschen haben es nicht im Griff.
Haben wir auch nicht.
Da ist überhaupt nichts mehr. Meinungsfreiheit ist am Arsch, die Sicherheit ist im Eimer, die können noch nicht mal mehr die Ausländer oder irgendwie können sie sichern. Und selbst in den Schulen sieht es schlimm aus.
Ich wusste nicht, vorhin, es gibt einen historischen Fortschritt in der Kriminalitätsstatistik. Früher wurden ja auch die ausländischen Bürger, die bei uns drin waren, und in der deutschen Kriminalitätsstatistik mit erfasst. Jetzt macht NRW als erstes Land, weil wahrscheinlich der Druck so groß ist, man hat deutsche Straftäter und man hat Straftäter mit deutscher und anderer Staatsbürgerschaft. Mhm. Und da zählen dann auch rein noch Leute, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Nein. Und da ist der Anteil gigantisch. Also ich habe da einen Bericht gelesen, in bestimmten Art der Gewaltkriminalität ist der Anteil der Ausländer über 40%.
Naja, das ist doch selbst gemacht.
Na klar.
Also das ist doch selbst gemacht, wenn du die Ausländer hast, die hast einerseits sollen sie einen Anspruch haben, dann sollen sie Geld kriegen, dann kriegen sie Bürgergeld und sonst was oder was auch immer. Und die werden nicht integriert in die Arbeit oder da wird nicht systematisch dran gearbeitet. Ich bin sicher, die meisten wollen sogar arbeiten.
Sehe ich auch so.
Und sind gar nicht gewohnt, dass man Geld bekommt, ohne was zu arbeiten. Das gibt es bei denen gar nicht.
Wir bieten denen keine Perspektive. Ja. Guck dir mal an, dieser affenartige Monsterapparat. Wenn du als Ukrainerin hier arbeiten willst, ich kann das ein Beispiel erzählen aus der Mandantschaft, die ist Ärztin mit 3, sie ist Allgemeinärztin, sie ist Hautärztin und ist noch Spezialärztin für Anästhesie. Die kriegt hier keine Genehmigung zu arbeiten.
Ja.
Geht nicht.
Ja.
Die wird behandelt wie das letzte Kamel in der Wüste. Ne? Das geht doch nicht. Und so gibt es Tausende, wo wir Leute und uns quasi für die Gesellschaft entziehen.
Ja, das ist die Bürokratie hat die Macht.
Was sie jetzt macht? Die macht putzt. Die putzt illegal.
Ja, ist ja klar.
So weit sind wir hier.
Wir reden immer und es wird nichts gemacht und die Bürokratie hat die Macht ergriffen. Also die machen das. Sie haben die Vorschriften, was geht und was nicht geht. Und was wir brauchen, ist ja wirklich auch in diesem Bereich, also wirklich aufräumen, das anders machen. Und vor allen Dingen dieses Konzept, dass du dass du wirklich für das, was du kriegst, dann nichts leistest. Das ist ja schon lange die Diskussion.
Nicht ganz nicht leistest, du bist körperlich präsent.
Ja, was auch immer. Also das ist eine richtige Problematik und das ist auch viele Leute, die zu uns kommen, ausländische, ich kenne sehr viele und wir selber haben auch sehr viele.
Du kennst ja auch sehr viele Leute.
Ja, wir haben aus 30 Ländern haben wir Mitarbeiter inzwischen.
Und was war das für ein Aufwand, die hier reinzukriegen für dich und auch zu beschäftigen?
Wahnsinn, die Bürokratie, die ist überbordend und da müssen wir ran und die Politik hat nicht einmal im Ansatz.
Nein. Vielleicht noch zwei Themen zum Abschluss unserer Sendung. Wir wollen uns langsam runterbewegen, auch Richtung Thüringen. Eine kleine Zwischenstufe. Was sagst du denn jetzt zur politischen Feigheit unseres Freundes Habeck?
Ja,
das ist feige.
Das ist feige. Das ist konsequent in dem Sinne, weil das ist im
Grunde... Der ist gescheitert.
Das war ein absoluter Dampfplauderer. Und der und die Frau Baerbock, das ist ja sozusagen Tandem, ja. Die haben im Grunde genommen mit dem, was sie in dieser
angerichtet
Zeit...
Angerichtet haben.
Ja, das ist einfach ein Scherbenhaufen und die ist jetzt noch in der UNO und blamiert uns weiterhin. Kommt aber nicht mehr so in unserer Presse drin vor.
Nee,
aber international, glaube ich, der Scherbenhaufen wird immer größer. Und er ist ein Dampfplauderer. Er ist abgewählt worden, das hat er sogar zugegeben. Und ansonsten mit beleidigenden Ausführungen gegenüber anderen sagt er, alle anderen machen alles falsch. Und er will jetzt sich anderweitig beschäftigen. Er bleibt aber auf dem Kanal, geht zwar jetzt wie der Fischer, der von der Albright damals im Grunde genommen da eine Ehrendoktorwürde
und einen Lehrstuhl gekriegt hat.
Ja, und jetzt geht er da irgendwo nach Dänemark und so weiter und will... auch der Bruder hat gesagt, naja, wenn der jetzt überall da in Talkshows geht, dann wird er jetzt, guck die Sendung nicht, aber Geisen ist sogar die Milliardäre der Geisen, die dann im Fernsehen sind. Wahrscheinlich wird er dort jetzt in der Talkshow oder in dieser Show mit aufgenommen und kann da seine Kommentare abgeben. Also er ist im Grunde genommen gescheitert. Das ist wirklich ein Dampfplauderer gewesen. Und jetzt muss die Grüne Partei sich ernsthaft überlegen, dass das im Grunde genommen substanzlos war, was die gemacht haben.
Ja, überleg dir mal, was der für Nordvolt verbrochen hat. Jeder einfache Geschäftsführer eines noch so kleinen Unternehmens weiß, wenn er ein Angebot kriegt zum Einstieg zur Kooperation, muss er das prüfen. Mir ist nicht bekannt, dass der Habeck damals bei Nordvolt irgendwelche Wirtschaftsprüfer losgeschickt hätte, mal das Unternehmen zu prüfen, wie sieht es tatsächlich aus. Ne? Und wenn du mal, die haben es ja natürlich auch auf null reduziert, die Medien, insofern Grünfreundlichkeit. Es gab mal eine Sendung, da wurde der Insolvenzverwalter von Nordvolt wurde mal angehört. Und was der so erzählt, wurde es dir schlecht, weil es schon seit Jahren bekannt war, was für Zustände im Unternehmen sind. Und quasi, dass die mit potjomkinschen Dörfern gehandelt haben. Und da ist der drauf reingefallen.
Aber das sagt ja nur diese ganze Politikerkaste.
Blase.
Die haben überhaupt keine Ahnung, was ein Unternehmen wirklich ist.
Richtig.
Jetzt nimm doch auch das Schippwerk da in Magdeburg.
Mit eine Riesenpleite.
Jetzt Intel muss 10% des der amerikanische Staat geht in dieses Unternehmen mit 10% rein, weil die bankrott sind.
Ja.
Und das sind unsere Hoffnungsträger gewesen.
10 Milliarden Subventionen.
Ja, zugesprochen, alles mit Geld spielt keine Rolle, so wie die ja Billionen und Milliarden damit rumschmeißen, als wenn das keiner erarbeiten muss, ja.
Naja, vielleicht ist es das, um mit Hegel zu sprechen, so die Vorübung für das Jahr 1923, 24, wo du dann mit 10 Milliarden Brot kaufen gehst.
Naja gut, daraus hat man natürlich in der internationalen Szene ein bisschen dazugelernt. Also dieses ganze Management, dann Geld zu fluten und so weiter, dieses sogenannte Helikoptergeld und so weiter, um im Grunde genommen Stockungen zu vermeiden. Aber wir sind einfach auf dem Weg. Ich selber kann dir sagen, ich hatte oder habe jetzt ein Konto bei der Inkdiba. Und da ich als Kontoinhaber konnte ich überall auf den Automaten mir Geld ziehen.
Und jetzt?
Und dann konnte ich auch eine größere Summe ziehen und die gab es meistens an den Aral-Tankstellen.
Ja.
Jetzt gibt es die an den Aral-Tankstellen fast gar nicht mehr und da dachte ich, was ist denn das? Und das dachte ich, kein Zufall. Jetzt habe ich nur noch einen einzigen richtigen Automaten hier im Weimarer Land, gehe ich hin, will meine Summe haben, die ich immer so dabei habe.
Geht nicht mehr.
Ich will mal Nein, das ist, die Summe wird nicht akzeptiert. Dann habe ich die reduziert auf 500. Ja. Die Summe wird nicht akzeptiert. Sie hatten zwei Versuche, das ist jetzt vorbei. Dann bin ich nochmal, habe ich dann nochmal versucht, dann habe ich 300 Euro gekriegt. Und das heißt, die wollen mir das Bargeld wegnehmen.
Richtig.
Und dann sagen sie, du darfst jetzt dein Geld da beim Supermarkt abholen. Da kann jeder auch hier beim Supermarkt sagen, aber da kriegt er nur 200 Euro. Also da wirst du jetzt quasi beschnitten und du musst dann immer irgendwo hinlaufen. Und ich sag dir, das ist die Vorbereitung, wie das in Griechenland war. Du hast ja in Griechenland, in der Zeit, wo die schwere Krise hatten, du konntest es da reinschieben und dann kriegtest du nur 50 Euro. Und das täglich. Dann musstest du jeden Tag hingehen, um deine Miete zu bezahlen.
Ja, aber du siehst, das ist so schleichend. Bei uns schleicht alles. Die Bahn schleicht. Die Politik schleicht.
Apo demokratischer Rechte, siehst ja auch so, jetzt haben sie doch den Ballweg.
Das ist ja ein Justizskandal eigentlich. Das ist ein Justizskandal.
Ich war.
Aber hörst du was davon im ARD oder ZDF?
Nein, in manchen Regionalzeitungen ein bisschen und in der allgemeinen und im Social Media, aber sonst überhaupt nicht. Einmal doch. Die meisten großen Zeitungen haben alle berichtet, einmal. Und das ist ja so ein Skandal. Der ist im Grunde genommen vollkommen schuldlos, aber bei der Prüfung haben sie festgestellt, dass er eine Hundematte offensichtlich gemacht hat.
Der Alibi-Straftat.
Ja, aber ich habe ja mit ihm geredet, der war ja auch schon bei uns hier im Interview. Und er sagt natürlich, die Hundematte kann ja auch eine geschäftliche Sache sein. Ich habe so viele Kunden, die kommen und da haben die auch einen
Hund. Bringen Sie mit, muss ich auch ablegen.
Der Hund ja nicht auf dem Parkett liegen, sondern kann auf der Hundematte liegen. Also auch das ist noch sehr fragwürdig, aber ob er da Einspruch gegen die 20 Euro da macht, weil das im Grunde genommen sein einziges Vergehen ist, die Mehrwertsteuer dabei gezogen zu haben. Ja. Oder was auch immer. Das ist also
ein Witz. Es ist ein Witz. Es ist ein Witz. Das ist quasi das Feigenblatt des Gerichtes, damit nicht vollkommener Bankrott nach außen ist.
Das haben ja einige Leute gesagt, die den Prozess besucht haben, waren alle glücklich, hat er gewonnen. Die bürgerlichen Zeitungen großteils haben geschrieben, Ballweg verurteilt.
Richtig.
Das war die Überschrift. Und dann haben sie auch alles richtig hinterher geschrieben, wie schwachsinnig das Ganze war. Aber die Überschrift wird ja meistens nur gelesen und das wollten einige gerne haben.
Richtig.
Und dann sagte sie noch, die Richterin, die wollte ja das Verfahren einstellen.
Ja.
Und das zeigt aber, was für einen Druck die hatte, dass die auch irgendwas machen musste.
Über das Justizministerium, wie es so üblich ist, beim Richter anrufen, beim Staatsanwalt anrufen.
Und was die jetzt machen, die werden jetzt vor dem Finanzamt in Stuttgart werden die jetzt Demonstrationen machen und Filme auch zeigen, weil das Finanzamt Stuttgart hat wirklich irre Social-Media-Filmchen gemacht bei TikTok und so weiter, wo sie so grinsend da reingucken, die Kamera, wie sie den Menschen das Geld aus den Taschen ziehen und so weiter. Das sollte ironisch sein oder so. Und im Grunde genommen haben sie sich selbst ins Knie geschossen, weil der Finanzminister von Baden-Württemberg ist einer der Hauptakteure, der dieses Verfahren gegen den Ballweg in Gang gesetzt hat.
So viel zum Thema politische Unabhängigkeit der Justiz.
Ja,
das ist ein Lacher.
Genau darum geht es. Haben wir das noch? Haben wir das überhaupt?
Klaus Dieter, denk an unseren Altvorderen, der gestern Geburtstag hatte, Kollege Goethe. Wie sagt er, wie soll der Richter unparteiisch sein, wenn das Gesetz parteiisch ist?
Ja, genau.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen.
Na, kann man nichts dazu.
Ja, machen letzten Punkt, bevor wir zum Ende kommen in dieser Sendung. Was sagst du denn jetzt zum letzten großen Auftritt unseres Regierungschefs, den Herrn Vogt? Da gibt es ja zwei interessante Sachen. Einmal das mit den sozialen Medien für Jugendliche, das kann man vielleicht zum Ende. Aber es gibt eine interessante Entwicklung in der Landespolitik, dass die BSW einen harten Kurs gegen die AfD so nicht befürwortet und mehr für tatsächliche Auseinandersetzung ist und auch da zusammenzugehen, wo es sinnvoll ist. So habe ich das verstanden.
Ja, du musst dir mal überlegen, wenn die BSW eingetreten ist in die Regierung als Friedenspartei und dass sie im Grunde genommen in der Präambel auch sowas festgestellt hat und jetzt kommt die CDU mit ihrem Kanzler als die große Kriegspartei, die einen Krieg gegen Russland haben will, die kommen ja in eine riesengroße Problematik. Und jetzt haben sie die einzigen, die eine andere Position in dieser Frage vertreten im Parlament in Thüringen, das ist die AfD, die eindeutig auch für Frieden mit Russland eintritt und nicht mit Kriegsgeheule und mit Kriegsvorbereitung, wie eben, dass man die Die Straßen, die jetzt an die Ostfront gehen, die hat jetzt die Deutsche Bahn, die Schienen,
ertüchtigt.
Haben die Vollzug gemeldet. Sie können jetzt sicherstellen, dass die Panzer auf der Schiene Richtung russische Grenze gebracht werden können. Non-stop. Ansonsten gibt es nur Chaos bei der Deutschen Bahn, aber das ist auf jeden Fall. Und so wird es auch sein. Die haben auch gesagt, also die Krankenhäuser sind jetzt vorbereitet auf den Kriegsfall und da werden zuerst die Soldaten behandelt und dann die Bürger. Also das ist jetzt alles und dann sollen ja wir alle, sollen jetzt Ravioli, sollen wir jetzt bunkern?
Horten.
Ja, weiter Horten. Also wir sind Horten. In einem vollkommenen Irrenhaus. Und sie sind durchgeknallte Politiker, die haben eigentlich einen an der Waffe.
Da würde ich unsere Sendung eigentlich beschließen mit dem klassischen Ausspruch unseres geliebten Bundeskanzlers, wo er sagte mal, das kam aber nicht wieder, weil ich gucke mal sehr genau hin und höre genau hin, ich sage es mal sinngemäß, er hat keine Angst vor einem Atomkrieg mit den Russen. Da ist eigentlich alles gesagt.
Ja.
Da können wir eigentlich jetzt nur noch staunend uns zurücklehnen und sagen, schauen wir mal. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, Klaus Dieter, ja. Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.